Ja, guten Abend, hallo. Ich heiße Peter Mazzanella und bin, wie das steht, derzeit an der Abteilung für Infektionen und Chemotherapie der Inneren Medizin 1 tätig. In den kommenden 10 Minuten möchte ich Ihnen kurz einen klinischen Fall berichten, der sich an unserer Bettenstation rezent ereignet hat. Alles beginnt in einem ruhig anmutenden Nachtdienst. Die Dienstmannschaft freut sich auf eine hoffentlich ruhige Nacht. Plötzlich klingelt das Telefon, der infektiologische Oberarzt kündigt eine Neuaufnahme an über die Notfallaufnahme. Tatsächlich wird eine junge Frau vorstellig, sie hat hohes Fieber und klagt über Kopfschmerzen und Übelkeit. Im Status ist sie normoton, aber Sinustachykard. Auffällig ist, dass beide Nierenlager klopfdolent sind und das Abdomen in den unteren Quadranten druckschmerzhaft. Im Labor zeigt sich ein gewisser Elektrolytmangel. Nierenretentionsparameter sind noch normal. Entzündungszeichen sind deutlich erhöht. Anamnestisch eine Amenorrhoe seit etwa 9 Monaten bei polyzystischem Ovar und eine weiter zurückliegende Meniskusoperation. Außerdem informiert uns die Patientin, dass sie bereits vor 2 Wochen, also vor 2 Wochen vor der Aufnahme, Fieber und Dysurie gehabt habe und bereits für 5 Tage ein Amoxicillin-Clavulansäurehaltiges Präparat eingenommen hat, dann aber bei Eintreten von Besserung abgesetzt hat. Worauf würden Sie jetzt mit diesen Informationen tippen? Eigentlich ist es nichts Schlimmes, die Patientin könnte eigentlich ruhig nach Hause gehen. Ist es vermutlich eine unkomplizierte Zystitis, eher eine Appendizitis oder eine Pyelonephritis? Bitte um zahlreiche Teilnahme an der Abstimmung. Also ich weiß nicht. Okay. Gut. Das war auch unsere Annahme. Fieber und die klopfschmerzhaften Nierenlager weisen eigentlich relativ eindeutig auf eine obere Harnwegsinfektion hin. Gleich zur nächsten Frage: Welche weiteren Untersuchungen würden Sie veranlassen? Keine, die Klinik reicht. Einen Harnstreifentest oder Sticks, zusätzlich eine Harnkultur oder aber gleich auch noch eine Computertomographie, um alle Zweifel aus der Welt zu schaffen.
Kommt natürlich immer darauf an, wo ich gerade bin. Ne?
Genau. Das stimmt, ja. Es würde vermutlich mit einer anderen Untersuchung gemacht, aber ich habe diese Optionen genommen. Ich glaube, wir können schon abstimmen. Ja. Gut. Auch in diesem Fall haben wir dieselbe Ansicht gehabt und einen sogenannten Streifaltest durchgeführt. Der hat ergeben, dass die Leukozyten erhöht sind, das Protein, die Ketone und die Erythrozyten ebenfalls erhöht. Interessanterweise war das Nitrit hier negativ. Zum Harnstreifentest ist zu sagen, dass er immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Es ist zwar ein sehr spezifischer, aber nicht sonderlich sensitiver Test. Ein negatives Ergebnis schließt einen Harnwegsinfekt nicht aus. Und bei bestimmten Erregern, die keine Nitratreduktase bilden, ist das Nitrit immer negativ. Das ist zum Beispiel der Fall bei Pseudomonas, bei bestimmten Enterokokken und bei Staphylococcus saprophyticus. Gut, also mit diesem Ergebnis ist es eher wahrscheinlich, dass die Patientin einen Harnwegsinfekt hat. Die Harnkultur, also der mikrobiologische Erregernachweis ist immer noch der Goldstandard zum Nachweis einer Harnwegsinfektion. Wenn möglich, sollte Nativharn eingeschickt werden, idealerweise natürlich vor der Verfälschung durch Antibiotika. Morgenurin wird empfohlen oder mindestens, also eine volle Harnblase, mindestens 3 Stunden oder besser 4 Stunden sollten seit der letzten Infektion vergangen sein. Der Harn sollte nicht lange stehen, um zu gewährleisten, dass die Erregerzahl zum Zeitpunkt der Entnahme, also den Stand zum Zeitpunkt der Entnahme widerspiegelt. Und man sollte Kontaminationen vermeiden, daher Mittelstrahlurin oder gibt es Maßnahmen, um die, also zum Beispiel die Reinigung der Harnröhrenmündung und so weiter.
Also zwei Gläser oder zwei Gläser, Gläser gibt es ja nicht mehr, zwei Becher Probe, Vorlauf, Hauptlauf, ne?
Genau.
Und ist das alles richtig gewesen bis jetzt?
Also, pardon?
Wer macht den Stix? Der Stix ist nur zu 80% richtig, 20% sind falsch. Und dem können Sie entgegentreten, indem Sie eine mikroskopische Probe machen. Deswegen braucht der Arzt ein Mikroskop. Und das, alle Leute machen den Stix, aber der Stix ist leider nur zu 80% aussagekräftig. 20% aller Harnwegsinfekte erkennen Sie nicht. Außer Sie schauen den noch extra an, ob er klar ist, wie er riecht, wie er schmeckt und so weiter. Wenn man das alles dazu macht, dann kann man mit dem Streifen auch was anfangen. Nicht? Aber sonst kann man mit dem nichts anfangen.
Also alleine ist es wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll, oder? Also
die häufigste Fehlerquelle für einen positiven Nitrittest ist was? Der vorherige Genuss von Frankfurtern, 24 Stunden vorher. Frankfurter Speck, gebökeltes Fleisch, das macht automatisch eine Ausscheidung von Nitrat, wird dann zu Nitrit und lasst sie dann in die falsche Richtung rennen. Weil sie sagen dann, ich weiß nicht, so viele Leukozyten, das ist eh immer so unspezifisch, und dann Nitrit ist eindeutig positiv und sie sagen, naja, das wird dann wahrscheinlich ein Harnwegsinfekt sein. In Wirklichkeit hat die Patientin eine Endokarditis. Und sie geben mir dann irgendeine Witztherapie. Und bei der Harngewinnung ist es nicht der Nachtharn, also der Patient schläft, dann steht er auf und hat Harn. Diesen Harn können Sie nicht verwerten, sondern den nächsten Harn erst. Nächste Portion, wenn es geht. Weil dieser Morgenharn klingt so nach morgen, nicht so. Aber es ist man müsste dazu sagen, nicht Nachtharn.
Ich bin schon bei der Therapie. Da gibt es so, also von den von der amerikanischen und der europäischen infektiologischen Gesellschaft abgedatete Guidelines zur Therapie von Pyelonephritis, die bei einer Frau, die Hospitalisierung benötigt, eine intravenöse Therapie mit einem Fluoroquinolon oder einem Aminoglykosid oder aber mit Breitspektrum-Cephalosporinen oder Penicillinen oder aber einem Carbapenem empfehlen. Auch wichtig ist, dass die Auswahl getroffen werden sollte in Kenntnis der lokalen Resistenzsituationen und natürlich bei Verfügbarkeit in Abhängigkeit der Suszeptibilitätsergebnisse. Das ist manchmal nicht so trivial, wenn man zum Beispiel diese Tabelle anschaut, die jetzt den häufigsten Erreger von Harnwegsinfekten, Escherichia coli, betrifft. Nahezu jede dieser erwähnten Gruppen hat entweder hohe Resistenzraten oder steigende Tendenzen, Trends in den letzten Jahren. Und ein Aminoglykosid möchte man einer jungen Patientin, die ihre Ohren und Nieren noch brauchen könnte, auch nicht immer zumuten. Wieder Frage an Sie, welches Mittel würden Sie angesichts der letzten Slides jetzt der Patientin angedeihen lassen? Da hat sich ein Fehler eingeschlichen, also Cefotaxim IV.
Nein, nicht.
Okay, die Wahl ist auf Levofloxacin gefallen. Sie werden sich wundern, in unserem Fall haben wir uns für was anderes entschieden, nämlich für Aztreonam. Das mag etwas außergewöhnlich erscheinen, war es wahrscheinlich auch, aber was ist eigentlich Aztreonam? Wozu gehört das? Ist das ein Beta-Lactamase-Inhibitor? Ist es ein Aminoglykosid? Ist es ein Monopactam oder ein Glykopeptid-Antibiotikum?
Das grüne Antibiotikum, für es grüne, ökologisch interessiert ist das.
Richtig, es ist ein Monopactam, wird unter anderem verwendet für die Therapie von chronischen Pseudomonas-Infektionen bei Patienten mit zystischer Fibrose oder aber bei Vorliegen von Penicillin- oder Cephalosporinallergien wirkt sehr wohl gegen aerobe gramnegative Erreger und ist in der Regel Beta-Lactamase resistent, wird aber von Breitspektrum Beta-Lactamasen gespalten. Und mit dieser Information kehren wir zu unserer Patientin zurück, die jetzt Aztreonam bekommt, sehr wohl auch mit den Entzündungsparametern fällt in den ersten Tagen, aber immer noch Beschwerden angibt, sich nicht ganz wohl fühlt, Allgemeinzustand irgendwie noch nicht ganz optimal. Und siehe da, am Tag 4 der Therapie trifft das Ergebnis der Kultur und die Resistenzbestimmung ein. Wir sehen Escherichia coli, das wundert uns nicht, allerdings ein Breitspektrum Beta-Lactamase bildender Stamm. Und der ist nachweislich gegen Aztreonam resistent. Das heißt, Aztreonam wird abgesetzt und die Therapie wird mit Ertapenem fortgesetzt bis zum Tag der Entlassung. Im Verlauf kann man sehen, dass die Entzündungszeichen sehr schön zurückgehen, bezeichnenderweise allerdings schon initial, nämlich noch unter Aztreonam-Therapie, bereits einen starken Abfall gezeigt hatten. Auch die übrigen Sepsis-Parameter, hier das CRP, das Serum Amyloid A, Interleukin 6, Fibrinogen, Haptoglobin, haben alle eine schöne fallende Tendenz. Und im Verlauf, das ist am Tag 7, hat sich auch der Harnstreifen normalisiert und der Aediscount hier ebenfalls normal, also die Leukozytenausscheidung im Harn.
Sie sehen da das Streifel, das ist das, was alle machen. Und das rechts steht extra Harnsediment. Und da sieht man im Harnsediment, sieht man also anscheinend keine Leukozyten mehr. Und wenn man das dann quantitativ über die Stunden ausrechnet, über die Ausscheidungsrate, dann sieht man, dass dieser sogenannte Aediscount, den natürlich kein Mensch kennt, dass der normal geworden ist. Wer bis 200.000 ist normal. Und jetzt wissen wir, dass die Patientin wahrscheinlich geheilt ist, weil vorher hat sie auch eine Zystitis gehabt. Da wurde sie ja mit Augmentin behandelt. Aber anscheinend hat niemand geschaut, ob ihre Leukozyten sich normalisiert hätten. Da hätte sie sich das Ganze, den ganzen Zirkus gespart.
Genau. Gut, schließlich wird die Patientin entlassen, hat die Therapie gut vertragen, bekommt eine Rezidivprophylaxe auf Anraten der Urologen, die sie auch gesehen haben, und soll sich auch im Intervall einer urologischen Begutachtung unterziehen, um jetzt organische Ursachen für ihre doch häufigen Harnwegsinfekte, zumindest in letzter Zeit, ausfindig machen zu können oder ausschließen zu können. Okay, ja, das war's schon. Ich übergebe an meine Folgeredner. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Danke.